Der Evangelist Johannes hat eine ganz eigene Art, die Geschichte Jesu darzustellen. Man könnte sagen, er malt sie, also im Unterschied zu den anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, er malt sie auf Goldgrund. Ihr wisst ja vielleicht, dass man jedem der vier Evangelisten Symbole zugeordnet hat. Und beim Evangelisten Johannes ist es der Adler. Nach der Überlieferung der Alten, das ist nicht mehr ganz so der neueste biologische Stand, ist der Adler derjenige, das einzige Tier, das durch die Wolken hindurchdringen kann und in die Sonne sehen kann, ohne blind zu werden. Und dieses Symbol schreibt man dem Evangelisten Johannes zu, weil er eben von ganz oben, vom Himmelsglanz her, von der Sonne berichtet und weil er Jesus so darstellt auf der Erde, dass dieser Glanz immer auch durchkommt. Heute haben wir diese wunderbare Geschichte, die diesem Sonntag zugeordnet ist, der Epiphaniaszeit, also Gott zeigt sich von der Hochzeit zu Kana. Und ich lese sie uns aus dem Johannesevangelium im 2. Kapitel. Dort im Johannesevangelium, vielleicht auch der Zusammenhang ist ganz interessant. Kurz vorher hat Jesus die Verheißung ausgesprochen, ihr werdet den Himmel offen sehen, hat er dem Nathanael gesagt. Und ihr werdet eine Himmelsleiter sehen, wie damals beim Erzvater Jakob. Und auf dieser Leiter steigen die Engel auf und ab und dienen dem Menschensohn. Und am dritten Tag danach passiert jetzt das, was ich euch lese, Johannes Kapitel 2. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter, also eine Badewanne voll. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der russische Schriftsteller Dostojewski, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich liebe ihn sehr, der hat ein Meisterwerk verfasst und das heißt Die Brüder Karamasow. Dostojewski hat auch eine tiefe Glaubenserfahrung gemacht als orthodoxer Christ und er widmet in diesem großen Buch einen ganzen Abschnitt, wo er so als Hintergrundmusik die Hochzeit zu Kana aufspielen lässt. Und ich lese mal ganz kurz vor, da heißt es, also schreibt Dostojewski oder lässt er seinen Protagonisten sagen, ich liebe diese Stelle sehr, die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder. Nicht das Leid, die Freude der Menschen suchte Jesus auf, als er sein erstes Wunder vollbrachte. Zur Freude verhalf er ihnen. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Ohne Freude kann man nicht leben. Ich finde das ein wunderbares Zitat, das ist mein erster Punkt. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Ihr wisst ja, wie das so bei uns ist. Ich denke, das ist bei mir so wie bei euch auch. Wir brauchen Gott ja oft so als Nothelfer, als Retter. dass wir ein Stoßgebet zu ihm richten, wenn wir irgendwie in einer schwierigen Situation sind, wenn wir nicht mal wissen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Und so war das damals auch bei den Menschen, denen Jesus begegnet ist im Evangelium. Die meisten Menschen hatten Nöte, die wir heute ja auch haben. Ein krankes Kind, irgendwelche Schmerzen, irgendwie besessen von bösen Geistern. Und dann fallen sie auf die Knie und sagen, Jesus, erbarme dich, Kyrie eleison heißt das übersetzt. Und dann erbarmt sich Jesus und heilt und rettet. Und für die meisten Menschen im Beten, aber auch im Gottesbild, ist Jesus dieser Retter und dieser Nothelfer, das ist auch alles richtig. Aber jetzt, lass uns gemeinsam auf dieses Evangelium hören, auf diesen Paukenschlag, auf dieses erste Zeichen, das der Evangelist Johannes so bewusst an den Anfang stellt. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freunde. Ich finde das so wunderbar, dass Jesus an dieser Stelle als jemand auftritt, der jetzt nicht in so eine menschliche Notlage hineingeht, sondern der etwas macht, was einfach schön ist, was das Fest weiter rollen lässt, was die Party am Laufen hält. Also wir merken daran, Jesus ist ein Freund des Lebens. Er ist jemand, der gerne feiert. Man hat ihn beschimpft, das kann man im Evangelium ja auch nachlesen, als Fresser und Weinsäufer. Und Jesus hat nicht widersprochen. Also anders als Johannes der Täufer, der sehr asketisch war, ein Bußprediger, der enthaltsam gelebt hat. Jesus wusste, was den Menschen gefällt und deswegen ist er auch zu ihren Festen gegangen. Und deswegen fängt das so wunderbar im Johannesevangelium damit an, mit der Freude. Und eben auch so, naja, also wenn ihr euch vorstellt, Jesus ist zur Hochzeit eingeladen, dann würde man sich ja vorstellen, der spricht mal mit dem Brautpaar oder er redet mal ein seelsorgerliches Wort mit den Eltern oder spricht mal einen Segen aus oder so. Es ist ja sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Aber nein, so ganz still und im Hintergrund sorgt er dafür, dass das Fest des Lebens läuft. Und das Spannende dabei ist ja, ich vermute, dass die meisten Menschen, die auf dieser Hochzeit waren, davon gar nichts mitbekommen haben. Wird ja gar nicht berichtet, dass ihm, wenn ich die Geschichte im Kindergottesdienst erzählt habe, da habe ich immer das richtig ausgemalt. Also 6 Badewannen voll, müsst ihr euch vorstellen. So voll mit Wasser und es war auf einmal Wein, das waren solche Riesenmengen, wer soll denn das trinken? Aber damals, die haben richtig gefeiert, also so eine orientalische Hochzeit geht eine Woche lang. Die brauchten viel Wein und wir haben ja gehört, es war wirklich ein Spitzenwein, den Jesus da kreiert hat. Es war ein wunderbarer Wein, der gut geschmeckt hat. Jesus hilft zur Freude. Und er macht das ja so ganz natürlich, so ganz ja, normal eben. Er hat nichts gegen einen guten Tropfen Wein. Nach der Geschichte müsste man sogar sagen, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, er hat sogar nichts gegen einen kleinen Schwips. Steht ja drin, sonst hätte er das jetzt nicht verwandelt. Es ist ein Luxuswunder. Es zeigt, was Jesus alles kann, obwohl es keine große menschliche Not jetzt ist. Und das ist wunderbar. Und lasst uns das als ersten Punkt mitnehmen. Es geht um die Freude. Und wenn wir die Menschen lieb haben, dann ist es auch so wichtig, dass wir ihre Freuden kennen. Und dass wir das auch von Jesus in Anspruch nehmen, dass ihm diese, naja, die Geselligkeit und das, was wir halt auch so mögen, das muss nicht immer super geistlich sein, dass er das auch sieht und dass er das als der Schöpfer des Lebens auch gerne bedient. Also mein erster Punkt, wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Zweitens, ich habe das eben schon angedeutet, der Blick hinter die Kulissen. Das Geniale bei dieser Erzählung ist ja, wir gehen die jetzt gleich mal so in einigen Stationen durch, dass jetzt nicht berichtet wird, dass da ein großer Menschenauflauf geschieht. Oder dass jetzt alle jubeln und sagen, Jesus, du bist ja echt super, mach das nächste Mal nochmal bei meiner Hochzeit oder so. Das erscheint hier gar nicht. Oder dass sich irgendwelche Leute bei Jesus bedankt haben oder so, sondern Jesus macht das ganz dezent im Hintergrund. Er hat eine andere Absicht, auf die komme ich dann in meinem dritten Punkt zu sprechen. Also die Gäste bekommen von all dem alles nichts mit und es geht ja los und das ist auch so spannend, weil das nur so andeutend berichtet wird. Es wird gesagt, die Mutter Jesu, sie wird nicht als Maria bezeichnet, die Mutter war auch da. Naja, und wie das bei Müttern so ist, ich unterstelle ihr jetzt mal, sie hat da so einen guten Hausfrauenblick. Soll jetzt kein Klischee sein, aber sie sieht halt, sie haben keinen Wein mehr. Es wird ja auch nicht gesagt, dass das auf einmal irgendwie die Menschen merken oder dass da eine peinliche Situation entsteht, sondern die Mutter Jesu hat den guten Blick und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und das sagt sie zu Jesus, der auch da ist mit seinen Jüngern, die bleiben da ja völlig passiv. Und jetzt wisst ihr ja auch so, wenn man sowas sagt, dann kann man das sehr verschieden sagen und kann das auch sehr verschieden hören. Ich weiß nicht, wie die Maria das gesagt hat. Also wenn meine Frau beim Abendbrot zu mir sagt, wir haben keine Wurst mehr, dann weiß ich soll zum Kühlschrank gehen und irgendwie was holen. Und ihr kennt das, es gibt ja diese berühmte Theorie von Friedemann Schulz von Thun, der darauf aufmerksam gemacht hat, viele Kommunikationsprobleme entstehen ja, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem Sender, also demjenigen, der etwas sagt, und demjenigen, der es hört. Und jetzt bei dieser Ansage, Sie haben keinen Wein mehr, man kann das ganz sachlich verstehen. Ist halt so der Fakt. Man kann diesen Appell hören, jetzt mach doch mal was. Aber es kann auch einfach mitschwingen Vertrauen, dass die Mutter von ihrem Sohn weiß, naja, wir haben da einen guten Draht zueinander und wenn ich als Mutter zu ihm was sage, das wird ihm jetzt nicht egal sein. Also, sie haben keinen Wein mehr. Und jetzt erfolgt eine Antwort, das merkt man ja schon beim Vorlesen, die ziemlich schroff ist. Dass Jesus sagt, Frau, was geht dich das eigentlich an? Und an dieser Stelle könnte die Geschichte eigentlich schon zu Ende sein. Ja, da ist ein Mangel. Die Mutter Jesu hat es gemerkt. Sie sagt es. Und Jesus, naja, reagiert jetzt auf den ersten Blick nicht so hilfsbereit, würde ich mal sagen. Sondern er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt finde ich ganz spannend, wie sich die Geschichte dann weiter entfaltet. Sie geht ja noch weiter, wir wissen es ja. Und jetzt entfaltet sich ein Dreiklang, auf den muss man gut achten, zwischen, ich nenne sie jetzt mal Maria, den Diakonen, also den Dienern, da steht das ungewöhnliche Wort in diesem Zusammenhang Diakone, die dann also diese Krüge und so füllen sollen, und Jesus. Ja? Jesus hat ihr so schroff geantwortet und trotzdem, wir wissen nicht, wie es der Maria ging, ob sie jetzt beleidigt war oder wie auch immer. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also, sie hat eine klare Erwartung formuliert, die sie an Jesus richtet. Und Jesus muss auch so schroff reagieren, weil, naja, wir kennen das ja auch, Gott ist kein Wunscherfüller. Dass wir beten, dass uns irgendwas drückt und dann wir sofort festlegen, so und so, Schnips, jetzt mach mal Gott, so geht das nicht. Und deswegen weist Jesus das auch zurück und das muss, denke ich, auch die Maria lernen, dass ja Jesus nicht einfach nur ihr Sohn ist, dem sie sagen kann, Junge, jetzt mach mal was, sondern dass Jesus ja jemand ist, der mit dem himmlischen Vater in Verbindung steht. Und der deswegen sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und der deswegen auch souverän reagiert und reagieren muss. Und der auch die Freiheit braucht, so zu reagieren. Können wir uns übrigens merken für unsere Gebete. Also wenn wir eine Not haben, wir können die gerne sagen. Wir sollen die auch sagen. Aber bitte, lasst uns Gott nicht so festnageln, wie er jetzt zu reagieren hat. Lasst uns Jesus nicht so festnageln. Sonst könnte es auch passieren, dass er sagt, meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. Tja, also ein spannender Dialog. Und als hätte Jesus seine Mutter nicht zurückgewiesen, kommt jetzt so eine richtige Menschenkette in Gang. Ich kann mir das so richtig wörtlich, also richtig bildlich vorstellen. Ja, das sind sehr unspektakuläre Anweisungen, die Jesus da gibt. Also da stehen diese Krüge. Die sind also sehr groß, 100 Liter, also eine Badewanne voll. Und dann werden die Diener aufgefordert, also holt das Wasser, kippt es da rein und dann schöpft es und bringt es also dem, naja, dem Speisemeister. Sehr unspektakulär. Und wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Und das finde ich auch spannend, diese Verwandlung, die da jetzt geschieht. Das ist eigentlich sehr unspektakulär. Es wird ja auch nicht berichtet, wie das geschieht. So ist das bei Wundern, so ist das, wenn der Schöpfer am Werk ist. Aber wir lernen daraus, es braucht eben auch Menschen, die da mittun. Also diese Verwandlung geschieht deshalb, weil es diesen wunderbaren Dreiklang zwischen Maria, den Diakonen, den Dienern, den Tischdienern und Jesus gibt. Und weil die so zusammenspielen, tja, dass am Ende, zumindest für die Insider, das Geheimnis der Verwandlung geschieht. Und dass wir hören, also wunderbar, all das ist verwandelt in den besten Wein. Aber wichtige Details erfahren wir gar nicht. Der Bräutigam wird ja zur Rede gestellt und wird gefragt vom Speisemeister, warum machst du denn das so? Also eigentlich macht man das doch erst, wenn die so ein bisschen betüdelt sind, dann nimmt man den schlechten Wein, du hast jetzt hier den Premium-Wein, warum machst du das? Spielt keine Rolle. Der Bräutigam antwortet nicht. Die Rollen haben sich so ein bisschen vertauscht. Jesus ist auf einmal ja zum Gastgeber geworden, inkognito, ohne dass es jemand weiß. Und, das rückt jetzt schon auf die symbolische Ebene, weil das Johannesevangelium auch so symbolisch ist, er rückt letztlich auch an die Stelle des Bräutigams. Das ist ja auch so ein Bild für Gemeinde, für Endzeit, für Hochzeit, also das, was Gott mit seinem Volk vorhat. Also, der zweite Punkt war der Blick hinter die Kulissen und jetzt drittens, ein Zeichen für die Jünger. Das Wichtigste bei dieser Erzählung, bei diesem ersten Paukenschlag, wie Jesus in der Öffentlichkeit auftritt, ist eigentlich der letzte Satz. Ich möchte ihn uns nochmal lesen. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe euch das vorhin ja schon erzählt, ich habe immer geglaubt, wow, das war so ein spektakuläres Wunder. Ich wäre da auch irgendwie gerne dabei gewesen, hätte auch gerne den Wein gekostet und so. Die Leute müssen doch hin und weg und aus dem Häuschen gewesen sein. Aber waren sie nicht. Also wird ja gar nicht berichtet. Und Jesus ist ja auch sehr dezent. Das spielt sich alles hinter den Kulissen ab. Also das Fest rollt weiter, die Menschen feiern, als wenn nichts gewesen wäre. Aber das Eigentliche kommt zum Schluss. Und da geht es jetzt wirklich um uns. Da geht es jetzt darum, dass Jesus ein Zeichen tut. Also hier steht sehr bewusst nicht Wunder oder Mirakel. Es geht ja bei Gott nicht um Mirakel. Es geht jetzt da nicht um so eine Wunscherfüllungsgeschichte, sondern es geht um ein Zeichen. Und ein Zeichen will gedeutet werden. Also ganz wichtig, um im Christenleben voranzukommen, und gerade wenn man das Johannesevangelium oder die Gleichnisse Jesu verstehen will, dass wir diese Zeichen auch zu lesen und zu deuten lernen. Also Jesus gibt ein Zeichen und er macht damit deutlich, wer er wirklich ist. Und diese Erzählung von der Hochzeit zu Kana, sie enthält ganz viele Facetten, wer Jesus eigentlich ist. Ich habe ja gesagt, das ist hochsymbolisch, was da auch alles mitspielt in diesem ja, wunderbaren Fest, in diesem Luxuswunder. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus ist ein Freund des Lebens. Ja, Jesus liebt es zu feiern. Jesus reinigt. Also, ich habe euch ja gesagt, das ist nicht ohne Bedeutung. Da stehen diese Reinigungskrüge rum, die man nach dem jüdischen Glauben braucht, um sich zu reinigen, um vor Gott rein zu sein. Und wenn Jesus das so gebraucht und Wasser in Wein verwandelt, ist völlig klar, er ist selber das Zeichen. Er gibt sich selber hin. Die Reinigung vollzieht sich durch ihn. Und was ich eben schon angedeutet habe, er will Freude schenken. Die Freude ist kein Nebenthema. Die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist auf den Grundton der Freude gestimmt. Also, und die Freude hat nichts nicht mit Spaß zu tun oder hat nicht damit zu tun, dass alles gut geht und dass wir immer happy sind, sondern es ist von einer tiefen Freude die Rede, die mit Gott verbunden ist. Also in einer schwierigen Situation wird mal gesagt in Nehemia, seid nicht bekümmert, was wirklich schwer war beim Aufbau Jerusalems und der Mauern, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder als Jesus geboren wird, da bei den Hirten in Bethlehem. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Also es ist keine Nebenbotschaft, dass mit Jesus Freude verbunden ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt die Frage stellen, zum Schluss der Predigt, wenn wir jetzt auch gleich noch ein Instrumentalstück hören, wer ist Jesus für dich? Dass du dir diese Frage nochmal stellst, diese vielen Facetten, die da möglich sind, aber dass du auch dieser Spur nachgehst, dass Jesus Freude geben will. Dass Jesus Freude geben will in dein Leben, egal wie es jetzt aussieht. Auch wenn du große Sorgen hast. Auch wenn du Nöte hast, die du jetzt nicht geklärt kriegst. Das gilt, und das ist ja das große Geheimnis, das Gott uns zuspricht, mit Jesus bekommen wir Freude. Deswegen ist es ein Zeichen für die Jünger. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir rausgehen und das ganz neu begreifen, so wie die Jünger auch. In diesem Jesus, der sowas machen kann, da glänzt der Himmel durch, da glänzt die Herrlichkeit Gottes durch. Und das hilft mir glauben, das lässt mich glauben. Und das lässt mich glauben, dass Gott es gut meint. Und dass diese Freude, diese Fülle, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, dass die mit Jesus Christus verbunden ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.